höre ich daraus, Rente kann glücklich machen?
Ja, solange man sie in der Tat selber kontrolliert. Ich glaube, der Schlüssel ist wirklich, gehe ich aus freien Stücken in Rente oder werde ich rausgeätzt, weil ich meine Stelle abgebaut werden soll oder ich als zu alt angesehen werde oder eine Firma fusioniert und es ist kein Platz mehr für mich da. Dann sozusagen ist der Ruhestand natürlich die zweitbeste Möglichkeit. Wenn ich das aktiv selber wählen kann, ist das durchaus sehr positiv.
Damit willkommen zu einer neuen Episode Babyboomer zwischen Arbeit und Rente, die Fragen unserer Generation. Mein Name ist Stefan Robinet. Unser Thema diesmal das Glück. Noch genauer, was macht Babyboomer glücklich? Jetzt sagen Sie vielleicht, was ist das denn für eine Frage? Babyboomer sind doch auch nur Menschen, aber Glückserleben ändert sich mit den Lebensjahren. Und ich habe das Glück, mit Professor Hilke Brochmann darüber sprechen zu können. Hallo, Frau Brochmann. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Ja, hallo, Herr Robinet.
Sie sind Professorin an der Konstruktor-Uni in Bremen und eine der wenigen, die sich in Deutschland mit Glücksforschung beschäftigen, manchmal auch dem Gegenteil. Von Ihnen stammt auch ein Artikel, warum sind mittelalte Menschen so deprimiert? Aber diesmal geht es uns vor allem um die Fragen, was ist Glück überhaupt? Warum verändert sich Glück mit den Lebensjahren? Und es wäre nicht der Babyboomer-Podcast, würden wir nicht auch danach fragen, was macht Babyboomer glücklich? Aber jetzt erstmal, Sie sind selbst Jahrgang 1965, also Babyboomerin. Was hat Sie denn darauf gebracht, sich wissenschaftlich mit Glück zu beschäftigen?
Das war die chinesische Weisheit eines Doktoranden von mir, eines chinesischen Doktoranden. Ich war lange Zeit in einem Labor für Langlebigkeitsforschung und da ist die Variable die Mortalität. Und als ich zurück an die Universität gegangen bin, wurde mir klar, dass junge Leute sich wenig für den Tod interessieren und viel mehr für das Glück. Und da hat sich eben ein Doktorand bei mir beworben und der wollte über das Glück promovieren. Und das hat mir unmittelbar eingeleuchtet und dann bin ich auch umgeschwenkt.
Ja, das ist ein sehr glücklicher Zufall, denn das Glück hat ja sozusagen Konjunktur in der Forschung. Die UN hat sogar 2012 einen Welttag des Glücks aufgerufen mit dem Hinweis, Glück ist ein wichtiger Faktor für die Entwicklung der Menschheit. Können Sie uns erstmal sagen, was ist denn Glück wissenschaftlich gesehen?
Also die Wissenschaft beschäftigt sich mit dem Glück seit Jahrtausenden und hat versucht, das Glück zu greifen. Die neuere Forschung beschäftigt sich mit der Beobachtung vom Glück, also nicht mit der philosophischen Ergründung, was eigentlich das Glück ist, sondern was Leute sagen, was sie glücklich macht oder ob sie glücklich sind. Also es ist die individuelle Beurteilung positiver Lebensumstände.
Dann hat das Glück sicherlich Nachbarn, die Zufriedenheit, Wohlbefinden heißen. Kann man das abtrennen?
Das wird in der Tat in verschiedenen Disziplinen ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Die Sozialwissenschaften sind da am legeresten und am meisten leger, so sollte man das vielleicht sagen. Und sagen oft Glück, meinen dann aber Lebenszufriedenheit. Es ist vielleicht ein Kontinuum oder ein hoch miteinander korrelierender Zusammenhang. Einmal meint man ein spontanes Gefühl, ein Glücksgefühl. Zum anderen wird die Zufriedenheit als eine kognitiv positive Beurteilung verstanden. Aber die hängen sehr eng miteinander zusammen. Also wenn ich mich sehr schlecht fühle, dann beurteile ich meist auch den breiteren Kontext als nicht so positiv.
Jetzt haben Sie schon so ein paar Begriffe genannt, die deutlich machen, das Glück messbar und vergleichbar zu machen, muss man sich mit Statistik auskennen. Wie wird denn Glück gemessen?
In der Tat, was ist denn messen? Ist die Abbildung von etwas Beobachtbaren in Zahlen. Und in den Sozialwissenschaften legt man Leuten oft so eine Skala vor. Das kennt jeder aus der Umfrageforschung und aus den Umfragen, denen man selber schon teilgenommen hat, auf einer Skala von 0 bis 10. Wie glücklich würden Sie Ihr aktuelles Leben einschätzen? Die Menschen sind sich ihres Glückes durchaus bewusst. Das kann man auch in verschiedenen Bereichen sehen. Wenn man biologisch näher nachschaut, dann macht das eben auch Sinn. Also dass Leute, die ihre Umgebung beurteilen, dass die natürlich sich vergegenwärtigen müssen, ist das jetzt eine gute oder eine nicht so gute Umgebung? Sollte ich hier mich länger aufhalten oder sollte ich hier das meiden? Und insofern ist man sich dessen bewusst und kann man dieses Bewusstsein natürlich abfragen. Es gibt auch andere Disziplinen, die natürlich das Glück auch anders messen. Also in der Hirnforschung wird eine bestimmte Aktivität von bestimmten Hirnregionen, die man eng mit dem Belohnungssystem in Verbindung bringt, beispielsweise berücksichtigt. Oder man zeigt natürlich auch nonverbal glückliches Verhalten. Wenn Sie den letzten UN World Happiness Report anschauen, dann sehen Sie überall lachende Menschen, Menschen, die sich groß machen. Wenn Sie auf dem Fußballplatz die erfolgreichen Torschützen sehen, dann sehen Sie genau das Verhalten, was man zeigt, wenn man glücklich ist. Also groß machen und starke Gesten von sich geben.
Dann reden wir von Glück als einem momentanen Zustand. Ja? Also wenn ich in der Umfrage heute gefragt werde, fühle ich mich heute glücklich, kann ich das sagen, aber gestern war es anders, oder?
Genau. Das Glück ist flüchtig, weil es in der Tat eine Beurteilung ist unserer aktuellen Situation oder der Situation, die wir kognitiv präsent haben. Das ändert sich und das muss es ja auch, denn unsere Umwelt verändert sich. Es ist also unser innerer Kompass und je nachdem, welche Richtung ich einschlage, desto anders ist natürlich auch die Beurteilung, die ich dann abgebe. Und deshalb kann man das Glück nicht fassen, sondern man kann immer nur nach ihm streben.
Ach, das klingt gut. Nach dem Glück streben, ja. Die Amerikaner haben das sogar in ihre Verfassung geschrieben. Pursuit of Happiness gehört da in die Verfassung. Bringt mich aber auf die Frage, gibt es kulturelle Unterschiede beim Erleben von Glück? Oder erlebt der Bhutanese, wo ja bekanntlich das Bruttosozialglück gemessen wird, das gleiche Glück wie der Amerikaner und der Mensch in Kasachstan?
Also wenn wir natürlich auf die biologischen Grundlagen schauen und sagen, weshalb es sinnvoll ist, dass Tiere und Menschen ihre Umwelt beurteilen müssen, dann würden wir sagen, das Glück ist universell. Und in der Tat zeigen internationale Umfragen auch, das scheint eine Frage zu sein, die man in allen Kulturen versteht, so wie auch das Zeigen der Zähne in menschlichen Kulturen ein universelles Zeichen ist von Zufriedenheit und Glück, ein positives Zeichen, das von jedem verstanden wird. Und insofern gehen wir in der Forschung davon aus, es ist in der Tat ein universelles Erleben. Aber was das Glück bestimmt, das unterscheidet sich sehr stark, individuell eben und auch kulturell.
So, jetzt habe ich noch eine letzte Frage, um das Glück einzugrenzen, damit wir sozusagen definitorisch wissen, was wir eigentlich immer fühlen. Ist Unglück einfach das Gegenteil von Glück?
Ja, also man sieht natürlich auf einer Skala von 0 bis 10 nicht nur das Glück, sondern gleichzeitig natürlich auch das Unglück. Und insofern fordert die Glücksforschung nicht, dass wir alle happy sind, sondern sie ist auch am Unglück der Menschen interessiert.
Kann man Glück trainieren oder lernen?
Man kann sich das Glück abgucken, weil es ein universelles Erleben ist, macht es durchaus Sinn, dass man mal schaut, in welchen Konstellationen andere Menschen glücklich sind. Und deshalb sind wir auch sehr erpicht darauf, uns mit glücklichen Menschen zu umgeben. Das ist ein ganz interessanter Befund, dass in der Tat das Glück Menschen anzieht. Und diese Menschen kommunizieren das ja eben auch klar sichtbar. Depressive Menschen, unglückliche Menschen ziehen sich zurück und werden auch unsichtbar. Was machen nun andere Menschen glücklich? Da gibt es in der Tat individuelle Varianz, würden wir sagen. Also wieder die Statistik, also Unterschiede natürlich. Gewisse Prioritäten, die der eine hat oder Präferenzen, was er besonders mag. Aber im Mittel gibt es schon auch Muster, die man sich abschauen kann und die auch oft erfolgreich dann sind.
Nennen Sie mal welche. Was sind denn so glückserfolgversprechende Muster?
Also, was ganz wichtig ist, ist für uns der soziale Vergleich. Und man sollte sich in der Tat oft nach unten vergleichen, wenn es so ein Oben und Unten gibt. Also auch schauen, wenn man sein eigenes Glück beurteilen soll, dass es Leute gibt in Lebenssituationen, die vielleicht deutlich eingeschränkter sind als man selbst. Wir haben eine gewisse Präferenz für Höhepunkte, die erinnern wir besser. Deshalb sollte man versuchen, Zeit zu strukturieren und sich auch künstlich Höhepunkte zu schaffen. Ein Tipp wäre zum Beispiel, mein Tipp ist es auch, rechtzeitig den Urlaub zu planen, auf den man sich dann freuen kann. Das strahlt auf das ganze Jahr schon hinaus, denn die Vorfreude ist ja bekanntlich die größte Freude. Man sollte wissen, dass das Glück nicht durch eine einzige Dimension erreicht werden kann. Also das Streben nur nach materiellem Wohlstand zeigt zumindest die Glücksforschung oder die Zufriedenheitsforschung ist in der Tat nicht ausreichend. Es ist nicht so, dass man materielle Ressourcen völlig vernachlässigen kann, natürlich nicht. In unserer Gesellschaft schon gar nicht, wo das Geld so eine große Bedeutung hat. Aber die ganz großen Einkommen braucht man in der Tat nicht erzielen. Viel wichtiger ist es, mit Leuten sich zu umgeben, mit denen man gerne zusammen ist, die möglichst nicht in einer Hierarchie zu einem stehen, also Friends and Family ist immer eine sichere Bank und mit denen dann glückliche gemeinsame Erlebnisse zu haben. Zum Beispiel Musik, was natürlich glücklich ist und was auch verbindet. Leute, die zusammen singen oder die zusammen Musik hören, haben oft den gleichen Herzschlag. Das ist ein positives Erlebnis. Zusammen Sport machen, solange es nicht super kompetitiv ist, ist auch eine angenehme Geschichte. Und dann weiß man auch, dass die Menschen gerne Tätigkeiten machen, die sie als sinnvoll erachten. Und da hat man auch eine breite Bandbreite, die man, wo man dieses sinnvollen Tätigkeiten finden kann. Manche im Ehrenamt, andere vielleicht im Umweltschutz und dritte in der Kirche.
Wow, das war jetzt natürlich eine Fülle von Möglichkeiten. Lässt sich das denn vielleicht reduzieren auf zugrunde liegende Muster?
Ja, also es sind in der Tat viele Komponenten. Ich glaube, wichtig zu wissen ist, dass das Glück sich so auf drei Achsen aufspannt. Zum einen ist es eben die Gewährleistung einer gewissen materiellen Absicherung. Und dazu gehört Geld, aber auch natürlich Gesundheit. Das sind wichtige Determinanten oder Bestimmungsfaktoren für das Glück. Das zweite ist ganz entscheidend und ganz lange vernachlässigt, weshalb auch die Glücksforschung so viel Nachhall findet in der Sozialforschung, ist die Bedeutung sozialer Kontakte, wo man irgendwie sieht, dass wir doch also ohne den anderen eigentlich sehr verloren sind, dass wir Anerkennung von anderen suchen, deshalb uns auch vergleichen. Das ist, muss nicht unbedingt nachteilig sein, das muss auch nicht immer in Neid umschlagen. Da muss man also sinnvolle Strategien finden, um dieses soziale Miteinander gut für sich zu nutzen. Und das Dritte ist in der Tat dieses Transzendente, dieses Sinnhafte, dieses Streben nach etwas, was über uns hinausreicht, weil unser Leben eben doch endlich ist und begrenzt ist und uns hier in einem größeren Ganzen aufgehoben zu finden, ist zutiefst befriedigend.
Ja, danke für die Zusammenfassung. Das ist nochmal sehr, sehr spannend, das auch komprimiert zu hören mit diesen drei Achsen. Ich will jetzt mal den Fokus verändern und auf das spezifische Anliegen dieses Podcasts und dieser Zielgruppe zu sprechen kommen, nämlich die Frage, ändert sich Glücksempfinden mit den Jahren, mit dem Alter, mit der Lebenserfahrung?
Also das Glücksempfinden, so wie wir als Sozialwissenschaftler das messen, können wir nicht sagen, dass sich das Empfinden wirklich ändert. Aber die Bestimmungsfaktoren, also was mich glücklich macht, das ändert sich im Verlauf des Lebens oder die Schwerpunkte verändern sich. Es findet schon alles in diesen drei Achsen statt. Aber natürlich ist es für einen jungen Menschen wichtiger, soziale Kontakte zu haben. Die Peer Group spielt eine große Rolle. Gesundheit wird bei den meisten in dem Alter natürlich als gegeben vorausgesetzt. Darüber denken sie im gleichen Maße nicht so nach. Sie sind weniger davon eingeschränkt. Es spielt eine geringere Rolle. Und auch materieller Wohlstand ist in jungen Jahren begrenzt wichtiger, weil die meisten eben nicht viel haben. Und im sozialen Miteinander grenzt mich das nicht aus. Denken Sie an die Studierenden oder die Auszubildenden. Das sind ja eigentlich alles relativ arme Leute oder arme Haushalte. Das ist aber in dem Alter nicht so vorherrschend. Bestimmt ist die Möglichkeit, sein Leben zu gestalten, Kontrolle zu haben. Das ist wichtig in jedem Lebensabschnitt, aber hier sind eben andere Ingredienzien vorrangig bedeutsam, die sozialen Kontakte und sicherlich auch Zugang zur Bildung.
Wie beeinflusst denn Lebenserfahrung das Glückserleben? Also wenn ich schon Dinge erlebt habe und jetzt anders reagiere beim zweiten Mal sozusagen und sozusagen Unglück vermeiden gelernt habe. Ist das ein Ding, was mit den Jahren spürbar wird, messbar wird?
Im Prinzip, klar, für die Beurteilung unserer Lebenssituation, gerade wenn wir das Leben im Großen und Ganzen beurteilen, ist ganz wichtig, dass wir das kognitiv auch, also auch gedanklich durchdringen und hier eben auch verschiedene Vergleichsmaßstäbe heranziehen, und je mehr wir da zur Verfügung haben, und das ist sicherlich auch dem Lebensalter und der Lebenserfahrung dann geschuldet, desto reichhaltiger ist natürlich auch das Toolkit, was wir haben, also der Instrumentenkasten, mit dem wir dann auch neue Situationen bewerkstelligen oder bearbeiten können.
Es gibt ja viel Forschung, die zeigt, dass es eine sogenannte U-Kurve des Glücks gibt, wobei der untere Teil des Us um die 50 Jahre liegt, das dann die berühmte Midlife-Crisis-Jahre sind. Und umgekehrt, wir Babyboomer mit Mitte 50 bis Mitte 60 auf dem aufsteigenden Ast sind. Können Sie das mal ein bisschen erklären?
Das sieht man in der Tat, und zwar in ganz vielen Gesellschaften, sogar auch im Tierreich. Ganz interessant, eine Studie zu Menschenaffen, die das auch meint, wahrnehmen zu können. Da sind es die Beurteilung allerdings der Pfleger. Die Gorillas und Schimpansen haben da nicht direkt angekreuzt. Genau, das deckt sich durchaus, wobei es hier auch nochmal einen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen, und es in der Tat eine große methodische Debatte auch gibt, wie man hier das Alter von dem Generationeneffekt und dem historischen Kontext voneinander trennt. Die Frage ist also nicht ganz simpel, aber meine Forschung, die das versucht hat, auseinanderzudröseln, zeigt es auch.
Also kann man das so stark vereinfacht sagen? Wir Babyboomer sind jetzt in gewissen Glücksjahren oder mindestens Jahren mit gewissen Glücksvorteilen.
Und in diesen Jahrgängen ist man entpflichtet bereits von gewissen familiären Bindungen. Also die Kinder sind, wenn man welche hat, sind dann schon selbstständiger. Man hat vielleicht auch eine Karriere hinter sich oder distanziert sich von der vielleicht nicht ganz befriedigenden Karriere. Also man hat den Blick irgendwie, ja, man hat einfach, glaube ich, mehr Distanz und ist weniger eingebunden in diese Rush-Hour des Lebens, wie sie ja oft genannt wird.
Ja, spannend. Was ich jetzt häufiger antreffe, sind Leute um die 60, die schauen einerseits gerne nach vorne auf das Ende des Arbeitslebens, aber andererseits auch mit einer gewissen Sorge, nämlich der Frage, wie wird das sein, was mache ich dann? Jedenfalls einige oder gar nicht so wenige. Welchen Stellenwert hat denn Arbeit für Glück?
Also was die Forschung ganz eindeutig zeigt, ist, dass Arbeitslosigkeit extrem unglücklich macht und so unglücklich macht, dass keine Arbeitslosenversicherung das kompensieren könnte. Und der Grund ist wirklich, dass nicht nur damit materielle Einbußen verbunden sind, sondern eben auch eine soziale Isolation und ein Herauslösen aus Zusammenhängen, in denen man eben sich identifiziert hat. Und das ist also ganz tragisch. Und das bleibt auch. Das hat eine richtige Narbenbildung. Man kann die ehemaligen Arbeitslosen, auch wenn sie wieder in Arbeit sind, weiter identifizieren, denn deren Glück ist weiter getrübt.
Und umgekehrt, was macht denn umgekehrt, ich sag mal, positiv erlebte Arbeit aus? Wir reden ja jetzt ganz viel über New Work. Es wird vor allen Dingen von einer jüngeren Generation forciert. Die Debatte betrifft aber alle Arbeitenden. Und New Work wirft ja einen ganz anderen Blick oder hat einen ganz anderen Zugang, ein ganz anderes Verständnis von Arbeit. Ist das etwas, was ja, wie soll ich sagen, also Glückserleben durch Arbeit, bei Arbeit fördern kann?
Ja, also ganz bestimmt, denn was die Rush Hour des Lebens zeigt, ist, dass also, wenn man also diesen Handel zwischen Zeit, Autonomie und Arbeit nicht gut aushandelt, und das ist ja oft so, dass eine sehr anspruchsvolle Karriere dann einen ganz zeitlich einbindet. Also es gibt enorme Kosten, die durch die Zeitbindung bei der Arbeit verbunden sind. Wenn man das besser austariert, dass das ganz wesentlich ist. Und ich glaube, diese Neudeutsch-Work-Life-Balance spielt schon eine Rolle, insbesondere wenn klar ist, dass man eben doch lange durchhalten muss. Das, glaube ich, ist ganz stark forciert, auch durch diese zunehmende Erwerbstätigkeit von Frauen, auch mit Kindern, die ja ganz besonders von diesen verschiedenen Ansprüchen dann in die Zange genommen werden und die dann sagen, ja, also dann möchte ich doch mehr Zeit haben, also eine Führungsposition, aber auf der halben Stelle. Das sind ja auch so neue Ideen. Auf der anderen Seite sehen wir auch, es gibt technischen Fortschritt. Viele Arbeiten können Maschinen ja viel produktiver machen oder schneller erledigen. Und dann ist eben die Frage, ob diese Zeitautonomie nur dem zuspielen oder für den einträglich sind, der dem das Unternehmen gehört oder eben auch den Arbeitnehmern, die andere Arbeit machen. Und insofern glaube ich, ist das eine ganz zeitdringliche Debatte und ich glaube, dass es da in der Tat ganz neue Glücksmomente geben kann.
Das heißt ja, sage ich jetzt mal ein bisschen plakativ runtergebrochen auch, dass unsere Kinder, also die nächste Generation, mit ihrem Verständnis von Arbeit oder auch ihren Forderungen, die sie an Arbeitgeber aufstellt, aufgrund der demografischen Situation, sie können sich das leisten, durchaus auch Auswirkungen hat auf die späten Jahrgänge unseres Arbeitslebens als Babyboomer. Ne?
Alles ist förderlich, was einem das Gefühl vermittelt, Kontrolle über sein Leben zu haben. Und ich würde das offener sagen. Ich könnte mir sehr wohl vorstellen, dass Workaholics durchaus auch Glück empfinden. Und ich glaube, dass es da wirklich mehr Unterschiede gibt. Die Frage ist, kann ich das selber kontrollieren? Und das, glaube ich, ist wirklich das Neue in den jüngeren Kohorten, die kleiner sind und jetzt mit dem Fachkräftemangel einfach auch mehr Macht haben, zu definieren, was sie wollen, um ihre Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen. Da haben die, glaube ich, ganz viel Kontrolle. Wir sind damals in den 80er Jahren gab es eine andere Erzählung, nämlich dass man Glück finden kann in der Arbeitswelt, dass man da nachgefragt wird und erfolgreich sein kann. Und solange die Wirtschaft wächst, haben dann auch viele diesen Erfolg. Und das ist auch erst einmal positiv. Die Frage ist eben, ob es wirklich ein ganzes Leben lang trägt. Und ich glaube, das ist es nicht. Ich habe mal einen Vortrag gehalten bei McKinsey, wo sich Frauen aus der Consulting-Firma getroffen haben. Und als ich dann dort eintraf zu dieser Veranstaltung, ein bisschen früher, setzte ich mich hinten rein und hatte das Gefühl, ich bin in einem Soziologie-Seminar. Denn diese Frauen also sprachen ganz stark über die Work-Life-Balance. Und das waren Frauen, die jetzt so ein paar Jahre im Consulting-Geschäft waren. Und diese extreme Arbeitsintensität dann nicht mehr leisten wollten. Und mich hat es in der Tat erinnert, also diese kritisches Hinterfragen des Arbeitsmodells an in der Tat Studierende der Soziologie, wo das sehr oft schon irgendwie praktiziert worden ist. Also was ist die Arbeitsgesellschaft? Welcher Mythos ist damit verbunden? Ich glaube, allerdings ist das eben auch eine Abhängigkeit, wo man sich in der Karriere befindet. Am Anfang macht es wahrscheinlich sehr viel Sinn, auch zu investieren. Dann merkt man, man kommt vielleicht nicht so weit oder es hat auch viele andere Kosten. Vor allen Dingen eben diese Zeitkosten, die damit verbunden sind. Und dann müsste man die Möglichkeit haben, auch zurückzufahren und andere Sachen zu betreiben. Also ich würde mir hier einfach viel mehr Vielfalt wünschen im Arbeitsleben. Es gibt, glaube ich, Phasen, wo das vielleicht wirklich einen anmacht, wenn man richtig investiert in den Beruf und es einen auch nicht stört, wenn man mal 12 Stunden an irgendwas sitzt. Aber es gibt auch Phasen im Leben, wo das nicht der Fall ist und all das muss möglich sein. Das wäre etwas, was ich mir für die Zukunft wünschen würde. Und für die Älteren nochmal, welchen Effekt das hat, eine Generation Z meinetwegen gegenüberzustehen, die viel mehr Wert auf Work-Life-Balance legt. Da würde ich sagen, die älteren Babyboomer, die sicherlich stärkere Arbeitsorientierung erst einmal hatten und auch in diesem neoliberalen, in dieser Erzählung, dass der Markt eigentlich der Ort ist, wo man ganz frei sein kann, erst einmal auch lange gefolgt sind. Für die ist natürlich wiederum das große Ziel auch ein erfüllter und früh erreichter Ruhestand, nicht? Wo man natürlich auch dieses Life, wo man dann das nachholt, was man glaubt, im Arbeitsleben vielleicht vernachlässigt zu haben.
Höre ich daraus, Rente kann glücklich machen?
Ja, solange man sie in der Tat selber kontrolliert. Ich glaube, dass der Schlüssel ist wirklich, gehe ich aus freien Stücken in Rente oder werde ich rausgeätzt, weil ich meine Stelle abgebaut werden soll oder ich als zu alt angesehen werde oder eine Firma fusioniert und es ist kein Platz mehr für mich da. Dann sozusagen ist der Ruhestand natürlich die zweitbeste Möglichkeit. Wenn ich das aktiv selber wählen kann, ist das durchaus sehr positiv.
Was ist denn Ihr Tipp aus Sicht der Glücksforschung an Arbeitgeber, um Menschen möglichst lange im Beruf zu halten, was ja in Zeiten des Facharbeitermangels für manche Arbeitgeber jedenfalls wünschenswert sein müsste?
Also die Forschung zeigt ganz deutlich, unglückliche Leute verlassen Firmen. Also eine ganz rationale Entscheidung, das ist nicht der Ort, wo ich zufrieden sein kann, also verlasse ich diesen Ort. Deshalb ist es sinnvoll für Arbeitgeber, regelmäßig zu schauen, wie zufrieden die Mitarbeiter sind und auch zu erfragen, was oder zu erforschen, man muss sie nicht mal direkt erfragen, wo besonders unzufriedene Mitarbeiter sind und sich dann die Situation da anzuschauen, was denn wohl diese Unzufriedenheit auslöst und entsprechend gegenzusteuern. Das ist, glaube ich, wichtig. Und da sind, glaube ich, manche Anreize in Firmen nicht unbedingt dienlich, weil man gerade auch als älterer Arbeitnehmer oft stigmatisiert ist. In Deutschland, glaube ich, gibt es eine ganz starke Altersdiskriminierung. Man gilt als unflexibel, nicht als innovativ. Man wird ständig nach dem Alter gefragt und damit irgendwie auch in eine Schublade gesteckt. Das, glaube ich, ist ganz hinderlich für eine kontinuierlich motivierte Arbeitnehmerschaft. Also da sollte man den Leuten irgendwie also ein bisschen aufs Maul schauen, wie es ihnen geht und wirklich versuchen, durch verschiedene Anreize sie motiviert zu halten.
Ich habe noch ein paar kurze Fragen zum Schluss an Sie als Babyboomerin, die seit vielen Jahren übers Glück forscht. Was war denn das Überraschendste, was Sie während Ihrer Forschung über Glück gelernt haben?
Das Überraschendste ist für mich, dass auch meine demente Mutter noch glückliche Momente hat.
Also damit haben Sie mich jetzt sehr überrascht. Können Sie das mal ein bisschen erläutern, was genau Sie meinen?
Ja, also ich glaube, das Überraschendste ist in der Tat, dass das Glück einen neuen Blick auf viele Sachverhalte wirft. Ich hatte angesprochen das besondere Unglück der Arbeitslosigkeit. Oder die eben Vermutung, dass wenn man dement ist und der World Happiness Report 2024 nimmt sich ja auch dieses Themas an, Demenz, eine riesengroße Angst, weil die besondere Bedeutung, die eben dieses Kontrollbewusstsein hat für das eigene Glückserleben, man eigentlich mit der Demenz aufgibt. Und trotzdem kann man offenbar Rahmenbedingungen schaffen, in denen dann auch eingeschränktere Leute Glück empfinden können, obwohl ich mir da auch mehr Forschung wünschen würde, um diese Kommunikation besser zu verstehen, auch gerade wenn Leute eben nicht mehr so deutlich kommunizieren können. Aber ich denke, dass die Glücksforschung in vielen Bereichen gezeigt hat, dass doch andere Motive und andere Faktoren eine Rolle spielen, um ein gutes Leben zu führen.
Ich wollte Sie auch fragen, von welcher Person Sie am meisten über das Glück gelernt haben. Ich hatte eigentlich an Wissenschaftler gedacht, vielleicht Martin Seligmann, den Begründer der positiven Psychologie, aber ich habe jetzt eine andere Vermutung.
Das ist meine Mutter. die also in der Pflegestufe 5 dement mit einem Schlaganfall und nicht mehr in der Lage zu sprechen, trotzdem lacht in ganz vielen Situationen und ich immer noch das Gefühl habe, dass ich, wenn ich einen Witz mache, dass uns das doch noch verbindet und sie darauf reagiert. Und das macht mich, ja, erfreut mich sehr.
Das ist sehr anrührend, berührend, wie Sie das schildern, was Sie von Ihrer Mutter übers Glück gelernt haben. Was ist denn das größte Missverständnis, auf das Sie stoßen übers Glück?
Dass Leute glauben, dass wenn man Glücksforschung macht, so eine Art Turbo-Glück herstellen will und dass man die unglücklichen und problematischen Seiten der Gesellschaft einfach überdeckt. Smile or Die heißt ein Buch von einer amerikanischen Forscherin, dass man also nach jeder Krebsdiagnose also immer noch positiv ins Leben schauen muss. Und das ist, glaube ich, nicht der Fall. Die Glücksforschung sieht in der Tat die Schattenseiten und zwingt auch niemanden, ein Glück vorzutäuschen, was nicht da ist, sondern wir lernen ja wirklich von den unglücklichen Seiten auch, was man vermeiden sollte.
So, zwei Fragen habe ich noch zum Schluss, eine zur Wissenschaft und eine zu Ihnen als Person, etwas Persönliches. Erst die zur Wissenschaft. Jetzt wird seit Jahrtausenden übers Glück geforscht. Gibt es denn noch wichtige Fragen, die nicht geklärt sind oder ist das Glück langsam erklärt, erschlossen und wissenschaftlich zugänglich?
Also ich glaube in der Tat, der neue Twist ist, dass man die Leute befragt. Das haben natürlich die alten Philosophen nicht getan. Das Neue an der Glücksforschung ist, dass man dieses Urteil sehr ernst nimmt und es eben auch eine Bedeutung haben kann im politischen Bereich, weil man wirklich neue Einsichten schafft. Die Frage, die geklärt werden muss, ob man das Glück noch besser messen kann. Ich habe ja von so einer Umfrageskala gesprochen. Das ist natürlich alles sehr unpräzise vielleicht, ob es bessere Möglichkeiten gibt. Mit neuen digitalen Medien kann man den Leuten mehr folgen, um dann auch aufschlussreichere Daten zu haben.
Was haben Sie sich denn persönlich als Ziel Ihrer Glücksforschung vorgenommen?
Meine Idee wäre in der Tat, glückliche Orte zu schaffen und glückliche Zeiten. Gerne am Ende des Lebens, die glücklichen Zeiten auch, denn nach dem Aufschwung bei den jungen Alten, also kurz und nach der Rente, geht es leider am Lebensende deutlich in den Keller. Das ist etwas, was vielleicht doch nicht etwas ist, was unsere Gesellschaft so weiter ertragen sollte. Und das andere sind in der Tat glückliche Orte. Ich glaube, wir brauchen in unserem Land mehr Orte, wo sich Menschen treffen können. Also die soziale Dimension. Wir brauchen da vielleicht weniger Privateigentum und mehr kollektive Güter, die uns zusammenbringen. Neue Städte, dass der Strukturwandel, den ja gerade auch Innenstädte unterliegen, produktiv genutzt wird. Und da, glaube ich, kann die Glücksforschung einiges beitragen.
Ja, jetzt haben Sie noch ganz zum Schluss klargemacht, dass Glücksforschung nicht nur auf das Glück des und der Einzelnen zielt, sondern auch auf vor allen Dingen eigentlich auf das Glück der Gemeinschaft, des großen Ganzen. Zum Schluss aber die Frage nach Ihrem persönlichen Glück. Was tun Sie dafür, was Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern raten können, was die vielleicht auch nachmachen können, um ein glückliches Leben zu führen?
Ja, also ich versuche mir in der Tat Höhepunkte zu schaffen. Ich feiere ganz gerne mit Freunden, ich organisiere mir einen Urlaub und wenn ich einen Urlaub organisiere, da ich ja weiß, man erinnert die Höhepunkte auch noch besser, im Urlaub schaffe ich mir den größten Höhepunkt am Ende des Urlaubs. Also da gehe ich in die besten Hotels und an die tollsten Orte, damit meine Erinnerung lange von diesem Höhepunkt irgendwie noch bestimmt ist. Schaffen Sie sich Höhepunkte.
Ja, schaffen Sie sich Höhepunkte. Das ist ein bemerkenswertes Schlusswort zu einer, wie ich finde, ja, besonderen Episode. Ich habe viel übers Glück gelernt, dank der vielen Dinge, die Sie geteilt haben, auch einiger sehr persönliche, wie ich finde. Also ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wir packen noch einige Informationen mehr in die Shownotes und ja, Ihnen weiterhin viel Freude und Erfolg mit Ihrer Forschung übers Glück und auch viel Glück für alles im Leben, was nichts mit Forschung zu tun hat.
Das wünsche ich Ihnen auch. Danke. Tschüss.
Und damit danke an alle, die bis hierhin zugehört haben. Ich hoffe, eigentlich bin ich ziemlich sicher, es hat sich gelohnt, etwas übers Glück zu lernen und fürs Glück vor allen Dingen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das wird auch eine ganz besondere Episode, wenn auch eine ganz andere. So viel sei schon mal verraten. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.